Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Der Glaube an Gott, an den Gott Jesu Christi, verleiht manchmal ungeahnte Kräfte. Der in Jerusalem lebende Theologe und Journalist Dr. Karl-Heinz Fleckenstein ist diesen Kräften in den Lebensgeschichten einiger Menschen nachgegangen. Manche von ihnen haben Gott erfahren. In tödlicher Krankheit, hilflos den Naturgewalten ausgesetzt, in Terror und Krieg oder in geistigen Sackgassen, in die sie sich verrannt hatten. Darüber hat er ein Buch verfasst. Mein Kollege Berthold Pelster sprach mit ihm über seine Erfahrungen.
Herzlich willkommen bei uns im Studio hier in München, Herr Dr. Fleckenstein.
Dankeschön.
Sie haben ein Buch geschrieben über Gotteserfahrungen, die ganz unterschiedliche Menschen gemacht haben. Das Buch trägt den Titel Glaube macht uns stärker. Wie kamen Sie auf die Idee für dieses Buch?
Eigentlich durch ein Zitat von Nietzsche, der sagt, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Dieser Gottesleugner und Gottesspötter, wir wissen, nicht alles hat ihn stärker gemacht. Am Ende ist er ja geistig umnachtet gestorben. Aber ich glaube, durch den Glauben gibt es kein Problem, das nicht gelöst werden kann. Und das sind eben auch Schicksale in diesem Buch, wo Menschen eigentlich am Ende ihrer Kraft waren, wo sie dann durch den Glauben die Kraft gefunden haben, auch das zu bestehen und wo sozusagen ihre Seele gestärkt wurde.
Nun gibt es aber viele Skeptiker, die bezweifeln, dass es so etwas geben kann wie Gottesbegegnungen. Selbst in der Bibel steht ja schon drin, niemand hat Gott je gesehen. Das schreibt der Apostel Johannes am Anfang seines Evangeliums. Sind Gottesbegegnungen in dieser Welt also nichts anderes als eine Illusion?
Nein, seitdem Jesus Mensch geworden ist, der Gottessohn, er ist so die Ikone des himmlischen Vaters, ist Gottes Begegnung möglich, nicht? Er hat gelebt und 33 Jahre auf dieser Welt. Er ist Menschen begegnet, er hat geheilt. Also insofern können wir sagen, wir haben die Ikone Gottes in Jesus erlebt und können ihn immer wieder auch erleben. Und ich denke auch in unserer heutigen Zeit, auch wenn man Gott nicht mehr sieht, wenn wir ihn nicht sieht, so sind doch durch die Erfahrungen Gott möglich. Wie zum Beispiel die Elektrizität, sehen Sie ja auch nicht. Und sie erfahren die Elektrizität. Wir atmen die Luft. Wir sehen sie nicht. Und doch können wir nicht leben ohne die Luft. So ist eben auch Gott wird erfahrbar durch Menschen, die Erfahrungen gemacht haben, ganz durch tiefe Täler hindurchgegangen sind und doch aus dem Glauben heraus den Sieg errungen haben über die Situation ihres Lebens.
10 solche Erfahrungen haben Sie geschildert in Ihrem kleinen Buch, 10 Lebensgeschichten. Wie sind Sie an diese Geschichten herangekommen?
Ja, auf ganz verschiedene Art und Weise. Manchmal hat mich meine Frau Luisa darauf aufmerksam gemacht. Eine Zeitungsnotiz, eine Meldung in den Nachrichten. Ein Freund machte mich darauf aufmerksam und dann bin ich diesen Lebensschicksalen nachgegangen und es war für mich, als würde ich ihnen begegnen. Es waren also wirklich, das Leben ist die beste Erzähler, ist der beste Erzähler.
Dann schauen wir uns mal einige dieser Geschichten an. Die erste Geschichte handelt von Pater Jacques Murat. Das ist ein syrisch-katholischer Priester, der in Syrien lebt. Er hat sich viele Jahre lang intensiv für ein friedliches Zusammenleben von Christen und Muslimen eingesetzt, gerade auch in seinem Kloster an dem Ort, wo er gelebt und gewirkt hat. Dann wurde er aber im Mai 2015 vom IS entführt. Zunächst die Frage, wer ist dieser Pater Jacques Murat?
Ja, dieser Pater Jacques, er war Prior in dem Kloster Mar Ilyan in Karyatin. Und er hat ein weites Herz. Er hat das Kloster geöffnet, auch für Muslime. Sie haben gemeinsame Gebetstreffen gehalten. Die Muslime durften dann den Saal benutzen, wo sie auch ihren Allah anrufen durften. Und er war also ein Mann, der den Menschen gesehen hat, nicht den Islamisten, sondern in jedem, egal was er glaubt, den Menschen, das Kind Gottes. Und das war seine Stärke und seine Größe.
Und der christlich-muslimische Dialog war ihm ein ganz großes Anliegen.
Das war ihm ein ganz großes Anliegen als Ökumene, die Ökumene unter den verschiedenen Religionen.
Aber wie kam es dann dazu, dass er vom IS verschleppt worden ist?
Ja, er war eben suspekt und er war dem IS ein Dorn im Auge, weil er eben diesen Dialog gepflegt hat mit den Muslimen. Und der IS möchte ja die Christen ausrotten. Sie möchten jedes Symbol zerstören, sie haben die Kirchen zerstört. Sie möchten Christen nicht mehr in ihrem Land haben. Und deshalb, weil er ja mit den Muslimen diese gute Beziehung hat, das war wohl der Grund, um auch die Christen einzuschüchtern und auch die Muslimen einzuschüchtern, mit denen er so freundschaftliche Kontakte hatte.
Wie erging es denn diesem Pater Jacques in der Gefangenschaft des IS?
Es war eine schreckliche Zeit, denn er wurde zunächst mit anderen Mitgefangenen in ein Klo gesperrt. Man wollte ihn entmutigen, nicht? Und man hat ihn ständig bedroht, wir schneiden dir den Hals ab, nicht? Dein Blut ist viel zu schade für diese Erde. Aber er spürte auch gleichzeitig wie eine innere Stimme, du wirst befreit. Und vor allem auch der Glaube an Jesus hat ihm die Kraft gegeben, das durchzustehen. Und der Gedanke an die Märtyrer. Es gibt ja in der Frühzeit der Kirche, man sagte, das Blut der Märtyrer ist neuer Samen für lebendige Kirche. Das hat ihn durchgetragen, das hat ihm die Kraft gegeben, auch das Martyrium zu erleiden.
Später kamen dann noch andere Geiseln hinzu, etwa 250 Personen. Viele von denen waren aus seinem Ort Kariatén. Ja. Was hat das dann verändert an seiner Lage?
Ja, er hat versucht auch, zunächst einmal der ISIS hat auch diese Geiseln entwürdigen wollen, vor allem auch moralisch und psychisch unterdrückt. Zum Beispiel kranke, todkranke Menschen brauchten Medizin, haben verweigert, ihnen Medizin zu geben. Diese Menschen sind gestorben und Jacques Morat hat versucht, diese Menschen auch zu befreien. Und da hat er einen Trick gefunden.
Und der ging wie?
Er ist mit einem muslimischen Freund, konnte entfliehen auf dem Motorrad durch die Wüste. Er sagte, es ist wie ein kleines Wunder, dass sie mich nicht geschnappt haben. Und auf diese Weise konnte er wieder versuchen, seine Mitgeiseln zu befreien. Denn er hat dann ein Angebot bekommen von den ISIS, wenn du bereit bist, dich zu unterwerfen. Das heißt, wenn du bereit bist, nicht mehr öffentlich aufzutreten, wenn die Frauen bereit sind, die muslimische Kleidung zu tragen, wenn ihr kein Alkohol mehr trinkt, wenn ihr untertaucht in der Unterwelt, dann ist eine Möglichkeit der Befreiung gegeben. Und er wurde freigelassen, dann tatsächlich. Und dann hat er versucht, wieder mit Hilfe von Muslimen, diesen Geiseln die Flucht zu gewähren. Und sie sind alle rausgekommen.
Wir Christen glauben ja, dass Gott die Liebe ist, dass er ein barmherziger Gott ist, dass er ein guter Gott ist. Wie kann denn Gott überhaupt zulassen, dass Menschen, die fest an ihn glauben, die fest an seinen Sohn Jesus Christus glauben, dass solche Menschen überhaupt in so eine lebensbedrohliche Situation hineingelangen? Es gibt ja immer wieder auch Menschen, die getötet werden wegen ihres christlichen Glaubens vom IS oder von anderen Terrorgruppen. Wie kann das sein? Wie passt das mit unserem Gottesbild zusammen?
Ja, das ist eine Urfrage der Menschheit. Schon der Prophet Habakuk sagt, Gott, wie kannst du zulassen, dass all dieses Leid geschieht, dass so viele Menschen leiden? Ich denke, das hängt mit unserer Freiheit zusammen. Das ist das Risiko Gottes, dass er uns seine Freiheit geschenkt hat. Und wir haben diese Freiheit, Gutes oder Böses zu tun. Gott gibt uns die Richtlinien, wie wir Gutes tun können, wie wir diese Welt schön gestalten können. Man könnte es vergleichen mit den Verkehrsregeln auf der Straße. Wenn ich die Verkehrsregeln missachte, entsteht ein Chaos. Wenn ich bei Rot durchfahre mit meinem Auto, gibt es einen Crash, einen Zusammenprall. Und Gott gibt uns diese Möglichkeit in die Hand. Und wenn wir das nicht wollen, dann entsteht Chaos. Denken wir nur an die Umweltverschmutzung, denken wir an die ganzen Probleme, die wir in der heutigen Welt haben. Und die Bibel nennt das Sünde. Wir sollten uns vielleicht eher fragen, wie kann der Mensch das zulassen, dass es diese schrecklichen Dinge gibt? Nicht fragen, wie kann Gott das zulassen? Wir sind letztlich verantwortlich durch unsere Freiheit.
Sie selbst leben in Jerusalem. Sie sind dort unter anderem tätig als Pilgerleiter, führen also interessierte Menschen, Christen insbesondere, durch das Heilige Land. Sie sind also relativ nah dran an diesem Geschehen im Nahen Osten, der ja seit Jahren sehr stark geprägt ist durch Terror, durch Gewalt, durch Krieg. Was machen diese lebensbedrohlichen Situationen mit dem Glauben der Christen? Was beobachten Sie dort?
Ich muss sagen, dass Gott ihm letztlich auch das Negative zum Besten wendet. Wir haben die Mauer. Die ganze Westbank wird eingemauert, nicht? Die Leute können nicht mehr heraus. Dafür sind sie am Sonntag mehr in der Messe, Nicht? Sie können nicht mehr raus. Die Menschen, wer Christ ist, hält zusammen. Wir haben die Möglichkeit einer Zwangsökumene, wenn man so will, durch die äußeren Umstände bedingt, dass man zusammenhält, dass man gemeinsam zum Beispiel Ostern feiern. Die Katholiken feiern mit den Orthodoxen gemeinsam Ostern, das orthodoxe Ostern. Machen die Katholiken mit. Die Orthodoxen feiern mit uns Katholiken gemeinsam Weihnachten. Das ist ja auch ein Zeugnis für die Welt und für die Umwelt, für die Muslime und für die Juden, dass wir ein Zeugnis geben, wir sind eins. Also es könnte viele Dinge jetzt nennen, wo gerade diese äußeren Umstände uns noch mehr zusammenführen zu einer Einheit.
Nun wissen wir aber auch, dass in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Zahl der Christen im Nahen Osten deutlich zurückgegangen ist. In manchen Ländern ist der Rückgang geradezu dramatisch. Manche befürchten eine mögliche Auslöschung des Christentums, zumindest in bestimmten Regionen des Nahen Ostens. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine ganz große Gefahr. Und auch die Bischöfe vom Nahen Osten, von Irak, von Syrien, warnen immer wieder vor dieser Willkommenspolitik. Sie sagen, wir tun den Leuten irgendetwas vorgaukeln. Sie kommen mit Hoffnungen in den Westen. Wir bekommen vielleicht ein Auto geschenkt. Wir haben sofort Arbeit. Und diese Willkommenspolitik bringt ein Ausbluten der Christen im Land. Vielmehr ist es wichtiger, dass man diese Menschen dort unterstützt. Und es gibt ja auch Organisationen, Assoziationen, wie zum Beispiel Kirche in Not, wie die Malteser, die dort vor Ort helfen, die Christen dort zu bleiben. Unsere Tochter Miriam, unsere Tochter Elisabeth, sie kam gerade jetzt vorgestern zurück von einer Mission im Namen der Malteser im Irak, im Nordirak. Und sie hat dort die Dinge sondiert, hat die Lage gesichtet, um jetzt zu helfen, durch die Malteser den Menschen, die dort Flüchtlinge sind, wieder heimisch zu werden. Ich denke, das ist die Aufgabe auch des Westens. Sonst blutet das Land aus.
Kommen wir zu einer anderen Geschichte in Ihrem Buch. Manche Menschen erleben eine Gottesbegegnung im Traum. Auch solch eine Geschichte gibt es in Ihrem Buch. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, eines schiitischen Muslims aus Bagdad im Irak. Er ist Sohn reicher Eltern und er musste mit 23 Jahren zur Armee. Und es traf sich, dass er als Muslim sein Zimmer teilen musste mit einem Christen. Welche Folgen hatte das?
Ja, er hieß Mohammed und dieser Christ, er sah, dass dieser Christ ein Buch las, die Wunder Jesu. Und er fragte ihn, was ist, habt ihr auch so etwas wie den Koran? Sagt er, ja, aber bevor ich dir das Buch gebe, ähnlich mit dem Koran, das Evangelium, lies erst du mal den Koran und studiere ihn und versuche ihn zu verstehen. Und das hat er ernst genommen. Er wollte ja den Christen bekehren zum Koran, nicht? Und hat also den Koran studiert und hat gemerkt, da sind ja so viele Dinge, die sehr seltsam ist. Wie kann Gott bestimmen über Erbherrschaftsangelegenheiten? Wie kann Gott Vorschriften machen, wie die Frau sich kleiden muss? Nicht? Und er hat dann Imame gefragt, er hat Religionsdiener gefragt im Islam und die konnten ihm auch keine Auskunft geben, sodass er also sehr verunsichert zurückgekommen ist. Und nun gibt ihm das Evangelium in die Hand. Und dann liest er in dem Evangelium, und vor allem das 6. Kapitel bei Johannes, wo es heißt, ich bin das Brot des Lebens, wer dieses Brot isst, wird nie wieder Hunger haben. Und das hat ihn unwahrscheinlich getroffen, sagt er. Ich möchte eigentlich auch von diesem Brot essen. Und dann hatte er einen Traum. Er stand an einem Ufer, auf der anderen Seite des Ufers war ein Mann. Ein Mann, der ihn unwahrscheinlich angezogen hat in seinem strahlenden Aussehen. Und dieser Mann sagte, du kannst nur rüberkommen ans andere Ufer, wenn du das Brot des Lebens gegessen hast. Und dann hat er verstanden, das hat ja einen Bezug zum Evangelium. Dieser Mann muss Jesus Christus sein. Und das hat sein Leben total verwandelt.
Und dann entsteht bei diesem Mann der Wunsch, wirklich auch Christ zu werden, zum Christentum überzutreten. Nun ist das aber für einen Muslim, zumindest in bestimmten Teilen der islamischen Welt, nicht ungefährlich. Manchmal droht man da Opfer eines tödlichen Anschlags zu werden. Wie war das bei diesem jungen Mann?
Das war nicht leicht für ihn, denn zunächst hat er versucht, bei den christlichen Gemeinden Gehör zu finden. Und die haben dann Angst gehabt. Nein, nein, wir können doch nicht, wir leben, riskieren unser Leben. Dann fand er schließlich einen Pater, einen Schweizer Pater, Gabriel. Und der hat im Geheimen, hat ihm das christliche Lehre auch gezeigt und den Katechismus. Und dann hat er, sein Vater hat ihm praktisch gezwungen, eine Ehe einzugehen. Die Frau hat er erst bei seiner Eheschließung kennengelernt. Und dann hat er sich immer wieder heimlich getroffen mit dem Pater Gabriel. Und die Frau meinte, der geht fremd. Nicht, da hat eine andere. Und dann hatte ihr doch gestanden, ich habe Jesus gefunden, ich habe im Evangelium gelesen und diese Frau wollte auch das Brot des Lebens essen. Sagte, wenn du so eine Sehnsucht hast nach dem ewigen Leben, nach Jesus, ich möchte mit dir das teilen. Und dann sind sie im Geheimen immer wieder auch, haben sich getroffen mit dem Pater Gabriel. Und eines Tages kam ein Onkel von ihm und sah, wie das Kind, ihren Sohn, der kleine Junge, 4 Jahre alt, ein Kreuzzeichen machte. Und dann sind die wach geworden. Der ist ja ein geheimer Christ. Nicht? Und haben ihn eines Tages ins Auto geholt, haben ihn in den Koffer reingesperrt und in ein ganz schreckliches Gefängnis gebracht. Da war er dann monatelang im Gefängnis, wurde ausgepeitscht und geschlagen und verhört. Und sie haben gesagt, sage, wer dir das beigebracht hat, dann bist du kein Angeklagter mehr, du bist dann ein Zeuge. Aber er hat nichts verraten. Und er sagte, ich bin manchmal, wenn ich die Treppe hochging, habe ich dann gebetet darum, wenn ich dann ausgepeitscht wurde, dass ich auf allen Vieren wieder die Treppe runtergehen konnte. Und eines Tages hieß es, du bist frei. Seine Brüder, sein Vater haben das bewirkt und sie dachten, jetzt ist er weich gekocht, jetzt können wir ihn endlich wieder zum Islam gewinnen. Und dann merkten die doch sehr bald, es geht nicht. Und er hat sich dann also wieder mit seiner Frau, mit der Familie im Geheimen mit dem Pater Gabriel getroffen. Und der Pater Gabriel sagte, ich befehle dir, es ist zu gefährlich, du musst weg nach Jordanien. Und er hatte auch eine Schwester Miriam, die er kannte in Jordanien, hat er vermittelt, sodass er also dann in Jordanien Unterschlupf kommen konnte. Und er wurde getauft mit seiner Familie in Jordanien. Doch die Brüder waren wieder hinter ihm her, waren wieder auf der Spur. Und eines Tages haben sie ihn wieder geschnappt, haben ihn angeschossen, haben auf ihn geschossen. Und er war dann schwer verwundet und schwer verletzt. In einem Krankenhaus wurde er dann gepflegt. Und dann sagte der Pater Gabriel und auch die Schwester Miriam, jetzt musst du weg. Es ist zu gefährlich für dich, für deine Familie und auch für uns. Und dann hat man ihn auf abenteuerliche Weise, hat man ihn praktisch emigrieren lassen nach Frankreich. Heute lebt er in Frankreich mit seiner Familie.
Dieser junge Mann hat also enorme Leiden auf sich genommen, nur um Christ werden zu können. Zeugt das dann von der Echtheit dieser Vision, die er im Traum gehabt hat? Von der Gottesbegegnung, die er im Traum gehabt hat?
Ich würde sagen, das ist echt. Niemand wird sich für eine Illusion diesen Gefahren aussetzen, wenn es nur ein Traum ist.
Die letzte Geschichte in Ihrem Buch, Herr Dr. Fleckenstein, spielt in Israel und in Palästina, in Jerusalem und in Bethlehem. Sie trägt autobiografische Züge. Sie hat nämlich mit ihrer eigenen Familie zu tun. Ich habe vorhin schon gesagt, Sie leben in Jerusalem, sind dort tätig, unter anderem als Pilgerleiter. Worum geht es in dieser Geschichte?
Es war die zweite Intifada, wo eben eine entzürnte junge arabische Generation einfach Intifada heißt Abschüttelung eines fremden Joches, einfach nicht mehr unter der Besatzung leben wollte. Es wurde geschossen, es wurden Steine geschmissen, es wurden Reifen angezündet und man hat versucht, diese wütende Jugend in die Knie zu zwingen, aber es wurde immer schlimmer, 400 Tote. Und dann war es dann so, dass Freischäler, ja, palästinensische Freischäler, sich auf Dächer gesetzt haben und haben darüber geknallt von Bethlehem auf eine jüdische Siedlung und die haben geantwortet mit Kanonen, nicht mit Panzerkanonen und wir haben es selbst auch erlebt, dass wir mal zu 15 in der Nacht uns die Hände gehalten haben und wussten nicht, ob wir diese Nacht noch überleben, nicht? Und da war ein guter Freund, der sagte, ihr habt ja eine Wohnung in Jerusalem, warum setzt ihr euch ständig dieser Gefahr aus? Und mir war dieses Wort, war mir wie der Engel, der zu Josef sagte, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten, Herodes will es umbringen, nicht? Und das haben wir dann sehr ernst genommen und sind dann in unsere Wohnung nach Jerusalem. Und in der gleichen Nacht wurde unser Haus beschossen. Und das Zimmer, wo unser Sohn schlief, in Kopfhöhe, waren viele Einschüsse, hätte also diese Nacht nicht überlebt. Und wir konnten nur vor Dankbarkeit in die Knie sinken, dass wir auf diese Weise diese Errettung erleben durften. Inzwischen ist diese Intifada vorbei. Das ist heute auch nur noch jetzt eine schlimme Erinnerung. Und wir haben nur Grund zum Danken, dass Gott uns auch hier geführt und bewahrt hat.
Können Sie dann auch für sich selber sagen, der Glaube hat mich stärker gemacht, wenn Sie diese sehr gewaltbehafteten Situationen erlebt haben?
Das kann ich wohl sagen. Und wir haben uns immer wieder erinnert, auch in unserer Familie, es steht 365 Mal in der Bibel, fürchte dich nicht. Also wir haben für jeden Tag ein fürchte dich nicht. Und das hat uns Mut gemacht. Manchmal mussten wir auch unter Kugelhagel, mussten wir von da durchfahren nach Jerusalem, auf dem Weg nach Jerusalem. Und aber manchmal mussten wir haben dann gebetet, einfach uns fest an den Glauben geklammert, an Jesus, wo es heißt, es fällt euch kein Haar vom Haupt, wenn es nicht der himmlische Vater zulässt. Und denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Besten. Das waren Worte, an die wir uns geklammert haben. Und manchmal wurden wir gefragt am Checkpoint, wie lange seid ihr gestanden am Checkpoint? Lange Schlange, die raus wollte. Wir sagten, ein Rosenkranzlänge, zwei Rosenkranzlänge, drei Rosenkranzlänge. Und das hat uns, der Glaube hat uns wirklich Mut gemacht und ich denke auch stärker gemacht.
Nun sollte ja eigentlich das Heilige Land, das sogenannte Heilige Land, ein Ort des Friedens sein. Das ist die Gegend, wo Gott Mensch geworden ist, wo Jesus Christus gelebt und gewirkt hat, wo er Wunder gewirkt hat, wo er vom Reich Gottes gesprochen hat. Bis heute ist aber dieses Land geprägt von Unfrieden, von Krieg, von Auseinandersetzungen, von Unversöhnlichkeit. Ist es nicht ein Widerspruch? Wie gehen Sie mit diesem Widerspruch um?
Das Heilige Land hat die Berufung, Land des Friedens zu sein, vor allem Jerusalem, Stadt des Friedens. Jerusalem heißt ja die Stadt des Friedens. Aber es gibt ein sehr schönes, weises, rabbinisches Weisheitswort, das sagt, wir werden das himmlische Jerusalem erst dann geschenkt bekommen, wenn das irdische so gereift ist, dass beide sich berühren. Und ein anderes Wort sagt, als Gott die Welt erschaffen hat, hat er 10 Schönheiten in die Welt gelegt, 9 für Jerusalem und 1 für den Rest der Welt. Aber auch gleichzeitig 10 Schmerzen. 9 für Jerusalem und 1 für den Rest der Welt. Und wenn man in dieser Stadt lebt und in diesem Land, spürt man Schmerz und Freude und Frieden. Das sind Zwillinge. Und Jesus hat uns ja eine Botschaft gegeben, und zwar die Bergpredigt. Das ist sein politisches Manifest. Wenn wir das ernst nehmen würden, wo er sagt, selig die Friedensstifter, sie werden Kinder Gottes genannt. Und was steckt in dem Wort Frieden drin? Alle Juden grüßen sich mit Shalom. Alle Araber grüßen sich mit Salam Aleikum. Was steckt in diesem Wort Frieden drin? In Shalom steckt auch Bezahlen drin. Wohlergehen, aber bezahlen, wie Jesaja mal sagt, wenn alle den gerechten Lohn haben, wenn Gerechtigkeit herrscht, ist Frieden. Nicht? Und in dem Wort Salam steckt Vertrauen drin. Wenn wir das arabische Evangelium lesen, wo Jesus sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, heißt es dann, ana bisalem ruchi, also ich empfehle meinen Geist, ich vertraue mich dir an. Übertragen wir das jetzt mal auf den palästinensischen jüdischen Konflikt. Gerechtigkeit, Gleichheit auf der einen Seite, Vertrauen auf der anderen Seite, wir hätten Frieden. Also Jesus hat uns das Rezept in die Hand gegeben für den Frieden, wir müssen es nur anwenden.
10 Geschichten haben Sie zusammengetragen in Ihrem kleinen Buch unter dem Titel Der Glaube hat mich stärker gemacht. Wenn Sie jetzt ein Fazit ziehen sollten aus diesen 10 Geschichten, wie würde das lauten?
Ja, ich würde sagen, es lohnt sich, aus dem Glauben zu leben. Es lohnt sich, an Gott zu klammern, auch in den schwierigsten Situationen. Religion ist kein Opium für das Volk, wie uns die Kommunisten immer einreden wollten. Religion ist Mensch sein, damit ich doch mehr Mensch sein kann. Und in diesen Geschichten wird es deutlich, wie dieser junge Brasilianer, der die Barmherzigkeit Gottes erlebt hat, indem er seinen verlorenen Vater wieder gefunden hat. Wie dieser Jan, dieser australianische Tiefseetaucher, wie er von einer tödlichen Qualle getroffen wurde und dann sein Leben Jesus geschenkt hat, in dieser Todesnot, wie er dann überlebt hat und hat dann sein Leben total geändert. Vorher Sex und Droge und Lebemann, heute ist verheiratet, hat 3 Kinder und verkündet die Größe Gottes überall in der ganzen Welt. Und so könnte man jede Geschichte hernehmen, wo wir sagen kann, Gott ist größer als all unsere Schwächen.
Gerade in Notsituationen, in lebensbedrohlichen Situationen machen Menschen immer wieder die Erfahrung, dass der Glaube an Gott ihnen hilft, ihnen Kraft gibt, sie stärker macht. Sie haben das sehr schön erklärt an einigen Beispielen. Nachlesen kann man das in Ihrem Buch. Herr Dr. Fleckenstein, ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und uns darüber berichtet haben.
Ja, ich danke Ihnen auch, dass ich hier sein durfte.
Berthold Pelster sprach mit dem Theologen Karl-Heinz Fleckenstein über Gottes Begegnungen in Not und Verfolgung. Nach der Musik stellen wir Ihnen wieder ein Buch vor. Anselm Blumberg spricht dann mit der Verlegerin Gisela Geierhoos über das Leben des Nagasaki-Überlebenden Takashi Nagai.
Auch wenn er nicht selig oder heilig gesprochen wurde, ist er dennoch ein Heiliger der Nächstenliebe. der japanische Arzt Takashi Nagai. Obwohl er durch den Atombombenangriff der USA auf Nagasaki am 9. August 1945 schwer verletzt wurde, kümmerte er sich sofort um jene, die noch schwerer verletzt wurden als er. Dass er bei der Behandlung selbst radioaktiv verstrahlt wurde, nahm er in Kauf. Nach 58 Tagen hatte ihn die Strahlenbelastung so geschwächt, dass er arbeitsunfähig wurde. 6 Jahre später starb er an Leukämie. Über sein Leben ist nun eine Biografie im Media Maria Verlag erschienen. Sie trägt den Titel »Ein Lied für Nagasaki« über das Leben von Takashi Nagai. Ich freue mich, dass die Verlagsleiterin Gisela Geiros zu mir ins Studio gekommen ist. Mit ihr möchte ich mich nun über die Neuerscheinung unterhalten. Herzlich willkommen, Frau Geiros.
Vielen Dank.
Takashi Nagai stammt ursprünglich aus einer shintoistischen Familie. Er wurde dann Atheist und landete letztendlich beim Christentum, und zwar über die Lektüre des christlichen Philosophen Blaise Pascal. Was hat ihn am Christentum bei Blaise Pascal so angesprochen?
Blaise Pascal wurde ihm bekannt durch einen Lehrer, der Les Pensées las oder zitierte, die Gedanken auf Deutsch. Blaise Pascal war ja ein christlicher Wissenschaftler. Schon das faszinierte Takashi Nagai, denn er wollte ja auch diese Laufbahn einmal beschreiten. Und Blaise Pascal behauptete oder schrieb in den Pensées, dass der menschliche Verstand nicht die oberste Priorität hat und dass es höhere Wahrheiten gibt als die wissenschaftlichen Tatsachen. Und so machte sich Takashi Nagai auf, die absolute Wahrheit zu suchen, wie Blaise Pascal dies nannte.
Nach dem Medizinstudium suchte Dr. Nagai den Kontakt mit den Christen. Er zog bei einer christlichen Familie ein, in einem Vorort von Nagasaki. Und in dieser Familie lernte er dann auch seine spätere Frau kennen. Welche Glaubenserfahrungen machte er in dieser Familie, in diesem Haus?
Erstaunlich ist schon die Idee von ihm, dass er sagte, das Christentum kann ich nur kennenlernen, wenn ich bei Christen wohne. Ja, da hörte er schon immer am Abend, wie die beiden Hausleute, die Tochter wohnte nicht im Haus, wie die beteten und sangen vor ihrem Altar. Und zu Weihnachten luden sie ihn ein. Und beim Essen erzählte der Hausherr mit großer Begeisterung von seinen Verwandten, von seinen Ahnen, die während der Verfolgung gestorben waren. Sie luden ihn dann ein zur Mitternachtsmesse und er war total erstaunt über diesen feierlichen Gottesdienst, über die Musik. Und tatsächlich spürte er die Präsenz Gottes in der Person anwesend bei diesem Gottesdienst.
Kommen wir nochmal zum Arzt. Dr. Nagai spezialisierte sich auf den Bereich Radiologie. Inwiefern war diese Spezialisierung auch eine heroische Entscheidung?
Damals kam die Radiologie frisch aus Deutschland übrigens nach Japan. Und sein Professor, der ihm diese Assistenzstelle anbot, machte ihn darauf aufmerksam, dass die Strahlung noch nicht komplett kontrolliert werden konnte, dass schon viele Forscher und Ärzte an den Folgen der Strahlung gestorben waren. Takashi Nagai war aber trotzdem bereit, dieses Risiko für seine eigene Gesundheit auf sich zu nehmen.
Kommen wir nun noch zu einer anderen Entscheidung. 1934 entschied er sich dann für die Taufe. Inwiefern musste er um diese Entscheidung erstmal ringen?
Zunächst war es eine Verletzung für seinen Vater. Er war ja noch Shintoist, die Mutter war schon gestorben. Und in dieser japanischen Kultur da widersprach das auch dem Respekt gegen die Eltern. Ein weiterer Grund war, dass er Satan widersagen musste und allen seinen Versuchungen. Und das kam ihm doch etwas unmenschlich vor, weil er dachte, alles, was er bis jetzt in seinem Erwachsenenleben gemacht hatte, darauf müsste er dann in Zukunft verzichten.
1937 wurde er als Arzt in den chinesisch-japanischen Krieg eingezogen. Welche Erfahrungen hatte er dort?
Ja, das waren für ihn sehr schreckliche Erfahrungen, weil er mit den ganzen Verstümmelungen und Verletzungen der eigenen Leute und auch des Gegners, der Chinesen, konfrontiert war. Auch Kinder, die schrecklich verletzt waren. Und er konnte es eigentlich nur bewältigen mit einem ganz intensiven Gebetsleben.
Kommen wir zum 9. August 1945, der berühmt-berüchtigte Atombombenabwurf auf Nagasaki. Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt, Dr. Nagai wurde selbst schwer verletzt an der rechten Schläfe. Wie verbrachte er die Stunden nach dem, nicht nur die Stunden, Stunden und Tage, muss ich sagen, nach dem Bombenabwurf?
Also er selbst war in der Universitätsklinik, die relativ massiv gebaut war. Das heißt, durch die Wucht wurde er unter einem Berg von Schutt und Glas begraben. Er konnte aber um Hilfe rufen und es gab auch einige unverletzte Schwestern und Kollegen, die ihn befreien konnten. Sie begannen sofort, die Kranken aus dem Krankenhaus heraus zu transportieren, weil ein Flügel bereits Feuer gefangen hatte. Es wurde vor dem Krankenhaus eine Notambulanz eingerichtet und mit den geringsten Mitteln, die sie hatten, wurden die Verletzten versorgt. Und die Menschen, die nicht kommen konnten, die wurden dann danach in der Umgebung von ihm und den Schwestern und den Kollegen besucht und dort versorgt, ärztlich versorgt. Und sie arbeiteten bis zur Erschöpfung, bis Takashi Nagai selbst zusammenbrach. Seine Frau übrigens, möchte ich noch kurz anfügen, ist im Wohnhaus verbrannt. Es blieb nur der Rosenkranz und kleine Knochenreste von ihr übrig. Die Kinder mit Großmutter waren in den Bergen und waren nicht verletzt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, bis zur Erschöpfung kümmerte sich Dr. Nagai um die Verletzten. Insgesamt waren es 100.000 Verletzte in Nagasaki. Er war dann arbeitsunfähig, war ans Bett gefesselt und er schrieb in dieser Zeit sage und schreibe 20 Bücher. Für eine Verlegerin ja auch eine interessante Feststellung. Er hat auf dem Krankenbett 20 Bücher geschrieben. Was konnte er mit diesen Büchern noch bewegen?
Er war bettlägerig, litt an diesen Auswirkungen der Strahlung, an Leukämie schon, forschte im Bett, schrieb auch weiterhin seine Forschungsergebnisse auf und schrieb ganz zu Anfang schon Artikel für Zeitungen. Das war das Erste, mit dem konnte er ein bisschen Geld verdienen. Mit den Büchern rief er zu Frieden und Versöhnung auf, wollte seinen Glauben weitergeben in den Büchern. Und er wollte auch ein Testament für seine Kinder hinterlassen. Die beiden Kinder, es war ja klar, dass er sie nicht begleiten konnte, bis sie erwachsen wurden. Und er schrieb ihnen auf, was er als wichtig und unwichtig im Leben erkannt hatte.
Ja, und Dr. Nagai hat dann nur noch 6 Jahre gelebt und ist dann eben an Leukämie, wie Sie gerade schon erwähnt haben, gestorben. Frau Gairos, ganz herzlichen Dank für diese Buchvorstellung und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München.
Danke auch.
Das war ein Buchgespräch mit der Leiterin des Media Maria Verlags, Gisela Gairos. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hören Sie jetzt eine Leseprobe der Verlegerin aus dem Buch »Ein Lied für Nagasaki« über das Leben von Takashi Nagai von Paul Glynn.
Ja, ich lese Ihnen jetzt gerne einen Abschnitt vor, aus dem Sie erkennen, wie der Mensch Takashi Nagai lebte, als er noch Arzt war. Das war vor dem Atombombenabwurf. Nagai schloss sich der Vinzenz-Gemeinschaft an und war schockiert, als er auf seinem ersten Einsatz feststellte, dass jede Person in dem Dörfchen Kainoshima an Bindehautentzündung litt. Er begann, an Sonntagen regelmäßig Fahrten zu organisieren und überredete andere Universitätsärzte und Krankenschwestern, sich ihm anzuschließen, um die Armen kostenlos zu behandeln. An einem Sonntag besuchte er eine Frau, die sich eine Geschlechtskrankheit zugezogen hatte und vor Scham mit ihrem 5-jährigen Sohn in die Berge geflohen war. Sie war fast blind und die beiden überlebten in einem Unterstand, den sie sich mit ihren einzigen Freunden und Unterstützern, den Legehennen, teilten. Als Nagai das erste Mal zu ihnen kam, war die Frau feindselig und weigerte sich, mit ihm zu sprechen. In der Woche darauf kam er mit Kleidung, Nahrungsmitteln und sprach freundlich zu der Frau. Bevor er ging, sagte sie: »Herr Doktor, ich kann riechen, dass in der Nähe Pflaumen blühen. Sind sie nicht wunderschön?« Er kletterte den Hang hinauf, brach einen Zweig ab und brachte ihn ihr, damit sie den süßen Duft einatmen konnte. »Die Hilfe ist echt«, schrieb er in seinem Tagebuch nieder, wenn sie dazu beiträgt, die Würde einer Person wiederherzustellen.